War. War never changes. Weißt du, wer das in den Videospielen zuerst gesagt hat, Eve?
Nein, ich bin kein Gamer.
Es ist ein Schauspieler, den du sehr liebst. Es ist ein markanter Schauspieler, den würde jeder wiedererkennen. Ist auch aus Comic-Verfilmungen bekannt.
Norman Reedus.
Hat für einen großen Comicfilmregisseur in zwei verschiedenen Rollen, in zwei verschiedenen Franchises schon eine Rolle gespielt. Die eine davon ist Marvel.
Ben Affleck?
In einem 18er Marvel-Film.
18er?
Mhm. Und die andere Rolle ist in, was ist denn das? Es ist nicht DC, was, Vertigo? Es ist auf jeden Fall ein anderer Verlag. Es ist keines der großen Dinger. Also, für sich genommen.
Noch ein Tipp.
Ich kann auch weiter ausholen, weil du kommst drauf, wenn ich nur einen Tipp zu viel gebe. Okay, in einem dieser Filme hat er rote Haut.
Ah, okay. Ron Perlman.
Also einmal, um es aufzulösen, in Blade 2 für Guillermo del Toro. Als, wie war der letzte Spruch, den er sagt zu Blade mit der Mutter und ob sie blutet oder so? Weiß ich nicht mehr, wie Blade ihn in der Mitte durchgeschnitten hat?
Stimmt, das ist so lange her.
Ja, aber da bringt er so einen ganz komischen Spruch. Ich sag jetzt das zu dir, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, weil ich es auf Englisch nicht mehr hinkriege. Ich sag jetzt das zu dir, was mein geliebter Vater zu meiner Mutter gesagt hat, kurz bevor er sie umgebracht hat. Oder irgendwie sowas sagt er. Und dann sagt aber natürlich Blade was noch cooleres, weil es Wesley Snipes ist, und schneidet ihn in der Mitte durch.
Wesley Snipes als Blade, okay?
Ja.
Hat es geschafft, die schlechtesten und cheesiesten One-Liner cool zu machen. Mhm. Er killt Deacon Frost am Ende des ersten Teils und sagt einfach, ohne Scham, some motherfuckers always trying to ice skate uphill.
Ja, stimmt.
Einfach so. Und weißt du was? Er killt den Satz. Das musst du erstmal schaffen.
Ja, das ist Wesley Snipes.
Some motherfuckers always trying to ice skate uphill.
Und ich finde das mit Ron Perlman in diesem Vergleich auch so besonders, weil es ergibt eigentlich keinen Sinn. Also man würde nicht draufkommen. Du guckst Fallout 3, also das Spiel, also spielst Fallout 3, das Spiel. Und in der Intro-Sequenz, das war, was gleichzeitig der erste Teaser des Spiels war, kommt einfach die Stimme von Ron Perlman mit seiner unglaublich tiefen und unverkennbaren Art. In New Vegas ist es, glaube ich, auch so. In Fallout 4 ist es nicht mehr so. Ich glaube, da ist es die Spielerfigur, die man hört. Und ich meine, gehört zu haben, aber ich habe das jetzt nicht überprüft vor dem Podcast, dass er schon in Fallout 1 oder 2, die Spiele, die ich nicht gespielt habe, die ganz alten Spiele aus den 90ern, dass man da auch schon mal seine Stimme gehört hätte. Also keine Ahnung, irgendwie ist da Ron Perlman reingerutscht und deswegen wollte ich das an der Stelle droppen. Und wenn die Serie eine Sache sehr gut macht, die Fallout-Serie, dann finde ich diesen Satz wieder einzubauen, nur in der letzten Folge und nur so, dass es unglaublich catchy ist und zu der gesamten Serie passt. Und es ist nicht mal Ron Perlman.
Und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Und falls euch klar wird, wir reden über Fallout, krass. Und ich muss an der Stelle sagen, Marco, endlich wieder vereint.
Das stimmt, wir hatten jetzt so wochenlange Durchstrecke, gell?
Ich wusste gar nicht mehr, wie du aussiehst, wie du dich anhörst. Ich saß vor Sebastian, ich so, sag mal, bist du der, mit dem ich Nerd und Kultur mal? Weiß ich nicht mehr.
Hast du in die letzte Folge reingehört?
Ehrlich oder höflich?
Du hast nicht reingehört, sonst hättest du mich hier geschrieben. Eigentlich wusste ich doch die Antwort darauf. Aber du hast mich ja auch gefragt, ob ich reingehört habe in, was für eine Folge hast du gemacht?
The Ones Who Live.
Ja, The Ones Who Live. Und da habe ich dir ja gesagt, ich habe nur den Anfang gehört, weil ich will ja nicht gespoilert werden, weil irgendwann mache ich vielleicht mit The Walking Dead doch weiter. Ist aber verblüffend oft mein Name gefallen in diesen ersten Minuten.
Und boah, es gibt so ein tolles Meme, das entstanden ist. Und zwar, kennst du noch den Charakter Jadis aus The Walking Dead? Diese Müllfrau mit dem beschissenen Haarschnitt?
Müllfrau mit beschissenem Haarschnitt?
Die auf so eine, ja.
Was ist denn Müllfrau?
Na, die ist so Mad Max-mäßig und wohnt auf dem Schrottplatz.
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, aber bist du sicher? Warte mal. Nee.
Season 7.
Ja, dann habe ich sie gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Auf dem Schrottplatz ist viel passiert. Doch. Da war eine Schrottplatz-Episode.
Sie spielt eine größere Rolle in The Ones Who Live und hat einen noch beschisseneren Haarschnitt. Aha. Und endlich wird es adressiert. Es gibt eine Szene, wo Rick zu ihr sagt, "You're a hero with a shit haircut." und man hat das jetzt, irgendeinen Account habe ich gestern gesehen, hat das rausgekeyt, richtig gut sogar, und das in voll viele Marvel-Filme reingedrückt. So als Captain Marvel ihre Kurzhaarfrisur hatte, wird er auch zugeschaltet in diesem Avengers Endgame-Meeting und sagt, "You're a hero with a shit haircut."
Ah, ich hab's gerade gegoogelt, natürlich erkenne ich, also wenn ich sie sehe, weiß ich sofort, wie du meinst.
Dann ist er vor Hawkeye mit seinem komischen Mohawk da aus Endgame, "You're a hero with a shit haircut." Und dann ist er vor dieser CGI-Monstrosität aus She-Hulk, diesem Sohn von Hulk, am Ende. Und sagt das gleiche. Ich habe so gelacht. Es war jedes Mal on point. Und auch die Reaktion von den Figuren, wer immer das gemacht hat und sich die Mühe gegeben hat, einfach diese Memes zu machen. You're my kind of guy.
Also die letzte Episode, die habe ich alleine gemacht. Am Ende.
Wie und alleine?
Ich hab den Credit auch dir gegeben. Ja, ich habe erzählt, wie wir drüber gebrainstormt haben, was machen wir denn jetzt, wenn ich meine Invincible-Episode nicht aufnehmen kann, weil der Kollege krank ausgefallen ist, Micha. Und ich will die noch nachholen, aber dein Vorschlag war doch, dass wir einfach gar keine Episode machen, weil jetzt haben wir halt mal 2 Jahre lang jede Woche einen Podcast gehabt. Dann kann man auch mal eine Woche keinen haben. Hast du ja prinzipiell recht, aber ich habe dir auch gesagt, von Algorithmus ist das aber nicht so cool. Ich würde sie lieber alleine machen, bevor wir nichts machen. Und das habe ich gemacht. Ich habe die verlorene Episode
aufgenommen. Das höre ich mir dann doch an. Ist es dann so wie ein Nerdkultur-Video?
Es ist eigentlich so verworren und voll mit Content, der nichts miteinander zu tun hat, dass es ein Video von dir wäre, das eine halbe Stunde geht.
Ey, was soll das denn heißen?
Du bist ja auch jemand, der sich einfach vor die Kamera stellt und dann halt vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und so ähnlich war dieser Podcast. Ich habe eine halbe Stunde über Gott
in die Welt. Ich wollte gerade sagen, das klang viel mehr nach einem Nerdkulturvideo. Einfach anzufangen mit einer These und dann einfach sich im Kreis zu drehen und dann die These nochmal sagen und dann tschüss.
Sich einfach im Kreis drehen. Nein, ich belege die These. Das ist ein Unterschied. Okay. Das ist ein Unterschied, ob du Behauptungen in den Raum stellst und dazu aber nichts beitragen kannst oder ob du es unglaublich gut, also nicht unglaublich gut, aber fundiert belegen kannst oder zumindest zur Diskussion stellen kannst und dann damit auch mit dieser These auch endest.
Hast du das geskriptet oder war das einfach so?
Ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht vorher die Talking Points wie hier bei uns aufgeschrieben hätte, weil sonst hätte ich schneiden müssen, weil sonst hätte ich da überlegt, so, also worüber will ich als nächstes reden? Ach ja, das, so nach dem Motto. Aber so hatte ich wenigstens, okay, jetzt habe ich das, jetzt mache ich das. Ich habe über Fallout schon ein bisschen geredet, darüber, dass wir in diesem Podcast machen, wo wir jetzt auch, jetzt wo ein bisschen später kommt, auch einen dicken Spoiler-Part haben können, dass wir noch mal eine Art Sonderfolge machen, nicht nur zu Fallout, sondern mit meiner Freundin Conny, die mit Tarantino und Spielberg gedreht hat und eben Fallout gedreht hat. Da habe ich dir ja auch schon ein paar Dinge erzählt. Und ich habe auch ein paar, ich glaube, ein oder zwei.
Darf ich sagen, dass das ein krass cooler Flex war gerade? Einfach in einem Nebensatz?
Ach so.
Die mit Tarantino und Spielberg gedreht hat?
Ich mache das immer so, ich stelle sie immer so vor.
Das mache ich auch immer so. Also mit meinem...
Es ist ja nicht mein eigenes Achievement. Ich habe ja nichts damit zu tun, weißt du? Was ist das für ein Flex? Ich habe zufällig mit ihr zusammen studiert. Das ist alles.
Mit meinem Freund Christoph, der The Dark Knight gedreht hat.
Ja, das sie hat ja jetzt immer mit Jonathan Nolan gedreht. Ich glaube, Christopher fehlt noch bei ihr. Weißt du was?
Loser.
Weißt du, warum sie. Mal gucken, ob du dich erinnern kannst an unsere Gespräche. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, warum sie heute nicht mit uns reden kann? Warum sie nicht kann? Weißt du das noch?
Beschäftigt.
Ja, weil mit sie beschäftigt. Wem? Christian Bale, weil sie gerade mit ihm den neuen Frankenstein
Good for dreht. You!
Oh shit, stimmt, sie ist ja Kamera. Also statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Department angeschrien wird von Christian Bale, relativ hoch.
Yep.
Nach Terminator 4.
Good for you.
Good for you. Aber wenn da was passiert ist, kann sie uns das auch erzählen, weil so viel kann ich verraten. Ich habe für meinen GigaTV Mac-Kanal auf YouTube habe ich ein Fallout-Video gerade in Produktion, während wir hier reden. Und bei vielen Sachen gab es widersprüchliche Newsmeldungen zu Fallout. Das hat nicht so ganz gepasst. Einerseits haben sie New York gedreht, andererseits soll es da aber eiskalt gewesen sein und dann hat Gorkins unter der Maske so geschwitzt. Dann war es irgendwann wo wieder zu heiß. Ah nee, es war zu kalt und er war der Einzige, der nicht gefroren hat. Oder irgendwo war es zu heiß und er hat geschwitzt unter der Maske, so das ausgesehen hat, als würde er heulen. Irgendwie so ein Kram. Ne? Und es hat alles nicht zusammengepasst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich recherchiere mich ja gerade tot. Was mache ich jetzt? Ich frage einfach Conny. Ich habe ihr eine WhatsApp geschrieben. Du, hilf mir mal schnell. Wo hat er jetzt geschwitzt und wo hat er gefroren? Und dann hat sie mir das alles geschrieben. Und ich glaube, das sind jetzt keine Geheimnisse. Deswegen kann ich das an der Stelle sagen. Sie hat halt ganz offen erzählt, ja, als sie in Namibia gedreht haben, war es eiskalt. Und das ist nichts, was man denkt. Aber das war in Afrika und ich glaube, da war gerade Winter dann anscheinend. Und in
New York war's bitte, halt. Sag mir bitte, wo Walton Goggins geschwitzt?
Genau. Das war die Frage. Im Prinzip war es das. Und noch so ein paar andere Sachen, wo ich mir einfach helfen konnte, wie es denn wirklich war. Und wo sie jetzt mit Stagecraft gedreht haben und wo nicht. Weil das ist eine Stagecraft-Serie, muss man auch noch mal dazu sagen. Und sie sieht nicht aus wie The Mandalorian. Sie sieht deutlich besser aus an vielen Stellen.
Aber ich dachte, Mandalorian und Marvel ist das Besteste auf der Welt seit dem letzten Bestesten Marvel und Star Wars. Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe gar nicht, was du sagst. Das ist doch das Besteste auf der Welt. Es gibt auch gar keine Probleme damit. Das ist alles so gut und wundervoll. Also das Einzige, was die noch mehr brauchen, ist noch mehr Content. Mhm. So, das ist das, was das Problem ist. Es kommt einfach viel zu wenig raus. Und das ist alles, das ist problematisch, weil mehr ist immer besser. Und ich bin krass, ich freue mich schon so auf Max Rebo A Star Wars Story und auf Marvel den Cousin vom Sidekick, vom Superheld aus der dritten Reihe. Also das sind so Sachen, die richtig toll sind. Und die sind auch immer so gut durchdacht, diese Serien. Die fangen immer an und dann passiert nichts und dann enden sie plötzlich mit einem CGI-Gedonner. Und wenn ich mir das 80. Mal angucke, wie große CGI-Monster andere CGI-Monster haut in einem Stagecraft, das aussieht wie Scheiße, dann bin ich immer noch genauso drin, wie als ich in der Badewanne mit meinen Spielzeugen gegeneinander gehaut habe und in eine Wanne gepupst habe.
Da stecken jetzt zwei Dinge drin, die du in deinem Rant halt kurz noch drin hattest. Das eine ist, es zeigt, wie du stehst zu Marvel und die Marvel und Star Wars mal wieder.
Positiv, ich habe nur Liebe dafür. Ich finde es richtig gut.
Es deutet an, wie du zu Fallout im Vergleich dazu stehen könntest. Und deswegen lass mich das als Überleitung nutzen. Wie stehst du denn zu Fallout, nicht die Serie, sondern zu den Spielen?
Gar nicht, kenne ich nicht. Also,
kennen?
Doch, also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe krass lange gebraucht, um zu checken, dass dieses kleine gelbe Männchen, das den Thumbs up macht, zu Fallout gehört. Mhm. Weil davon haben wir hier Merch im Büro. Und wir haben aber auch diese, hier, wie heißen die? Brotherhood of Steel Uniform. Und ich hatte diese Connection nicht mal gemacht, dass das zusammengehört. Das heißt, ich wusste wirklich nichts. Ich habe dich sogar in meinem Fallout-Video erwähnt, würde ich nur sagen.
Ich glaube, ich
habe es auch gesehen. Und zwar, du warst ja bei mir zu Hause im Winter.
Ja, du hast so die Küchengeschichte erzählt, dass ich den Teaser so geil fand, ne?
Genau, und ich gesagt habe, ja, das sieht wirklich gut aus. Aber ich bin da ja wesentlich entemotionalisierter, weil ich da ja keine Bindung zu habe. Und deswegen, aber ich fand, der Trailer sah spannend aus. Und ich stehe ja krass auf Dystopien. Und worauf ich richtig krass stehe, ist diese 50s-Futuristik-Nostalgie gemixt mit ich liebe, was ich jetzt schon sagen kann an Fallout, was ich richtig liebe,
ja, die Musik.
Ist die Musik.
Ah, ich wusste es.
Das ist so voll meins, das weißt du auch. Das weißt doch, dass das meins ist.
Das Geile ist, in den Spielen trägst du ja diesen Pip-Boy, ne? Du trägst den Pip-Boy, den Lucy die ganze Zeit trägt. Und der Pip-Boy ist auch ein Radioempfänger. Das heißt, du kannst, während du durch das Spiel läufst, kannst du die ganze Zeit im Radio aussuchen, was für Musik du hörst. Und das ist genau die Musik. Es ist der ganze Score da. Also außer das, was Ramin Javi dir extra geschrieben hat. Teilweise hörst du aber auch zum Beispiel das Theme von Fallout 4. Das ist eine Intro-Sequenz mit diesen Farmern, die im Sand nach Blei suchen, glaube ich.
Und ich stehe ja krass auf dieses, ich mag eh Stories, die irgendwie mit Bunkern zu tun haben. Und wenn da noch eine gewisse eigene Ästhetik und Technologie drin ist, die ein bisschen retro ist und dich fragst, bin ich hier safe oder ist es vielleicht ein bisschen gefährlich? So dieses Mindgame. Mhm. Deswegen liebe ich auch sowas wie 10 Cloverfield Lane. Mhm. Deswegen liebe ich auch sowas wie Lost Season 2 im Hatch.
Ja.
Und ich hatte da so ein paar Flashbacks zu all diesen Sachen. Deswegen muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich da in der Minderheit bin. Ich fand die Story im Vault so geil.
Ja.
Dass teilweise die andere Story mich nicht so abgeholt hat, wie das im Vault. Aber die war immer noch gut. Aber wenn du mich fragst, was meine Lieblingsepisode aus Fallout war, ist es wahrscheinlich die erste.
Die erste, so. Echt? Ich finde, die Serie wird besser tatsächlich. Ich mochte die erste noch am wenigsten sogar.
Ich fand die erste Episode, genau die erste Episode am besten, weil die hat für mich dieses, die hat alles, weißt du, die hat Drama, die hat diesen sehr sarkastischen Unterton, der, finde ich, ein bisschen verloren geht in den späteren Episoden.
Mal hier, mal da, aber ich weiß, was du meinst.
Sie hat
nicht so durchgehend, wie man meinen könnte.
Generell ist ja bei Mystery-Serien der Mystery-Aufbau und die Auflösung immer so zwei Paar Schuhe. Und ich fand, der Mystery-Aufbau war besser als die Resolution. Aber das also war jetzt keine schlechte Resolution, war jetzt nicht, darauf habe ich gewartet, aber
Es war halt Westworld-Light, würde ich sagen.
Genau. Ja, kann man so sagen. Ich mochte auch bei Fallout Folge 1, ich mag Lucy total gerne. Ich finde es super, dass sie am Anfang noch so okidoki ist und oh gosh, darn it. So, also, das finde ich super. Ich mochte die Doppeleinführung von Walton Goggins Figur, erst via Flashback und dann gegen Ende, wenn er da so richtig Good, the Bad and the Ugly meets Red Dead Redemption. Mega geil.
Meets, ich finde der Weak Link. Warte mal ganz kurz. Meets Westworld, Man in Black, Ed Harris. Und der ist aber auch schon The Bad nachempfunden aus The Good, the Bad and the Ugly. Deswegen ist das ein Zirkelschluss.
Sprich es wenigstens in der Nerdkulturstimme aus.
Zirkelschluss. Und hört mir bitte auf, Privatnachrichten zu schreiben, was ein Zirkelschluss auch ist. Nämlich, wie soll ich sagen, eine Sackgasse beim Argumentieren. Weil man eigentlich aus dem schließt, was man selbst vorausgeschickt hat. Und das ist das stimmt auch, das ist die eigentliche Definition, aber ich habe es jetzt zu einer eigenen gemacht. Bei mir ist es ein Neologismus, der mit Erzählstruktur zu tun hat. So.
Ja.
Wenn das irgendwann in einem Filmwissenschaftsbuch steht, Zirkelschluss, dann wisst ihr, wo es zuerst zu hören war.
Wie häufig onanierst du auf deine eigene Stimme?
Auf meine eigene Stimme?
Nein, auf deine eigene Argumentation.
Ich, ehrlich gesagt, manchmal, also auch im Schnitt oder so, höre ich mir sowas an und denke so, ach Marco, das hast du nicht gut gemacht. Das ist, gerade wenn es alte Sachen sind, also wenn ich in alte Sachen nochmal reingucke, ach, da hatte ich ja auch, manchmal muss ich ja alte Videos von mir nochmal gucken, um zu gucken, dass ich mich im neuen Video nicht wiederhole, wenn es das gleiche Thema ist. Und da merke ich oft, wie wenig sie für mich gut gealtert sind. Manche sind sehr gut gealtert, manche sind richtig schlecht gealtert und dann kann ich mir das. Da habe ich Probleme damit, das nochmal anzuhören.
Weißt du, was mich enttäuscht hat?
Ja.
An Fallout kann ich jetzt schon sagen. Im Trailer und passend zur Lost-Ästhetik mit Dama und so weiter, sehen wir einen Schauspieler namens Michael Emerson. Jemanden, den wir in letzter Zeit zu selten onscreen gesehen haben und den ich für brillant halte. War enttäuscht, wie kurz seine Rolle ist, muss ich sagen.
Ja, aber ich war überrascht eher, wie konsequent die Serie ist an vielen Stellen.
Das stimmt.
Ich war immer wieder überrascht. Also die Serie hat mich sehr oft so aufjaulen gehabt, dass ich gedacht habe, okay, das hätte ich nicht erwartet. Dass das und das mit der Figur passiert. Ich hätte nicht erwartet, dass das an der Stelle so brutal ist, obwohl die Serie mich ja von Anfang an darauf konditioniert, dass ich Brutalität zu erwarten habe. Aber ich lasse mich immer wieder kurz davon blenden, von diesem witzigen Retrofuturismus, was halt lustig ist, weil ich habe doch die fucking Spiele gespielt. Also, um kurz überzuleiten zu, wie stehe ich denn zu Fallout? Ich habe aber hunderte Stunden in Fallout 3, New Vegas und Fallout 4 reingesteckt. Das sind meine drei Spiele. Ein bisschen was in Fallout 76. Und ich weiß doch, was mich erwartet. Und trotzdem bin ich bei der Serie immer wieder überrascht, wie konsequent sie ist. Teilweise auch einfach, weil ich mir denke, das macht ihr jetzt? Das ist doch für alle späteren Folgen so aufwendig, das würde doch niemand tun. Ich war einfach überrascht, dass das so gemacht ist. Und dann vielleicht auch hier und da ernüchtert, wie sie damit umgehen. Ich sag nur Finger. So, ne? Also, ihr cleveren Bastarde, das habt ihr euch gedacht. Aber irgendwie finde ich das cool. Also, diese Ebene bricht die Serie die ganze Zeit auf und es ist toll gefilmt. Kein Frame ist langweilig. Das hat man auch nicht so oft. Und weißt du, was das Geilste war? Und das für mich als jemand, der die Spiele kennt, der die Welt kennt, der einzelne Geschichten kennt, die hier und da angespielt werden, angedeutet werden. Diese Serie hat kein Exposition-Dumping. Nee. Nicht einmal. Überhaupt nicht.
Hat sie wirklich nicht.
Es gibt eine Stelle in der ersten Episode, wo ich dachte, jetzt kommt der Moment, als Lucy Maximus irgendwas, oder zweite Episode? Nee, ich glaube, in der ersten Episode. Da fragt sie ihn irgendwas. Zweite Episode. Sie laufen zusammen rum.
Zweite treffen die sich erst.
Und sie fragt ihn irgendetwas. Erzähl mir mal, was in den letzten 200 Jahren jetzt passiert ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt der Exposition der Moment. Nö, überhaupt nicht. Wird direkt abgewürgt quasi. Die Serie erzählt sich selbst. Sie erzählt sich auch über Flashbacks wie Lost. Und das ist halt cool. Das ist unglaublich gut gemacht. Ich bin wirklich super happy mit der Serie. Ich bin so happy damit. Für mich ist es nach Arcane die beste Spieleverfilmung. Und weißt du, was Arcane und Fallout gemeinsam haben?
Die Sprecherin, oder?
Das ist dieselbe Hauptdarstellerin, ja. Ella Purnell.
Die ist gut. Die ist richtig super. Ich dachte sogar, weil ihre Augen, ich dachte, die sind CGI.
Stimmt, übrigens, bei den Augen habe ich auch dran denken müssen. Ich musste an Alita Battle
Angels, an
unsere Diskussion denken.
Ich musste
denken.
So krass an Alita
denken. Ich habe dir gesagt, es geht auch ohne CGI. Hätte sie jetzt Alita gespielt, würden wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob die Augen nötig gewesen wären oder nicht.
Nö.
Aber weißt du, wo du sie schon mal gesehen hast, in einem Film, den du nicht magst, den ich nicht mag, der aber einer der erfolgreichsten Netflix-Filme überhaupt ist?
Rebel Moon?
Nein. Aber du bist nicht so weit davon weg, es ist derselbe Regisseur.
Oh, Army of the Dead?
Ja, sie spielt da die Tochter von Dave Bautista.
Ah, ich hab diesen Film, muss ich sagen, ich hab den wirklich schon wieder vergessen, ne? Der war so, das ist ja noch schlimmer.
Wenn ich es nicht gegoogelt hätte, hätte ich es nicht gemerkt.
Der ist so vergessenswert, scheiße.
Aber an ihr lag's nicht. Also Ella Purnell ist für mich New Star is Born, wirklich.
Na, sie war echt super in Fallout, ja. Ich fand die echt klasse. Ich mag's auch, wie sie anfängt, so als dieses optimistische Goody-Two-Shoes. Es hat mich ein bisschen, kennst du den Film Eve und der letzte Gentleman?
Ja, tatsächlich, aber es ist 100 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Da war mit Brandon Fraser, ne?
Ja!
Und das ist auch eine Bunkergeschichte.
Ja!
Also, um es für euch da draußen zu sagen, die ihn nicht kennen, ich glaube, das war 90er-Jahre-Comedy, deswegen kennen wir das, da waren wir jung, ne? Da geht es um jemanden, der in der 60er-Jahre, glaube ich, in einem Bunker, wie soll ich sagen, er und seine Familie haben sich eingesperrt, weil sie dachten, die Welt geht jetzt unter, also wahrscheinlich wegen Cooper-Krise oder so.
Yep.
Dann war es Anfang der 60er. Und sie kommen erst jetzt raus aus dem Bunker, oder er kommt raus aus dem Bunker und ist von dieser neuen Welt überwältigt und ist aber noch aufgewachsen mit den Manieren eines Mannes aus den 60er Jahren.
Mhm.
Und das ist der Konflikt, der sich daraus ergibt. Und Lucy ist im Prinzip dieselbe Fish-out-of-Water-Figur, wenn du so möchtest.
Ja, yep. Und da ist halt auch noch doppelt witzig, weil er heißt Adam und sie heißt Eve. Haha, verstehst du? Bei Eve und der letzte Gentleman.
Ah, ist mir nie aufgefallen.
Ja, ja. Und sein Vater wird gespielt von?
Das weiß ich nicht mehr.
Agat Ears.
Echt? Christopher Walken?
Agat Ears.
Doch, ich
erinnere mich. Ja, klar. Well, you know. Ja, super.
Es ist zu lang her. Ich hab den irgendwann mal im Fernsehen gesehen.
Der ist süß. Der ist voll süß.
So wie generell so Comedies mit Brandon Fraser aus den 90ern sind irgendwie ganz nett alle.
Kennst du George, der aus dem Dschungel kam?
Ja, ist halt nett irgendwie, ne? Aber es ist so ewig, dass ich den gesehen habe. Ich
fand ihn nur nett. George of the Jungle, song as you can be.
War das nach oder vor The Mummy? War vor The Mummy, oder?
Ich glaube davor, aber der ist toll. Das ist so ein richtig klassischer, blöder Kinderfilm.
Weißt du, dass die Mumie die Tage übrigens Jubiläum hat?
Oh.
Der wird 25, glaube ich. Ja, 25. Und kommt in manche Kinos noch mal rein. Zumindest in den USA. Ich hoffe, in Deutschland auch. Weil dann gehe ich noch mal ins Kino
gucken. Ich habe den dritten nie gesehen. Ich habe gehört, der ist scheiße.
Ich habe ihn mal angefangen und nie zu Ende geschaut, glaube ich, weil ich den so scheiße fand.
Den zweiten habe ich im Kino gesehen, das weiß ich noch.
Das war bei mir auch so. Ich habe den ersten irgendwann auf Videokassette gesehen und dann kam der zweite im Kino und dann musste ich ins Kino rennen. Und hatte im Kino eine bessere Zeit, als ich es heute hätte, glaube ich, weil der ist schon wirklich sehr schlecht im Vergleich zum ersten. Aber als Fortsetzung irgendwie in Ordnung so.
Aber er führt The Rock ein als Scorpion King und das mit dem besten CGI ever. Das war so geil, dass ich Warner Brothers dachte, das übernehmen wir für Steppenwolf.
Nee, Steppenwolf sah. Also, ja, okay. Steppenwolf ist in der Tradition, das kann ich jetzt nicht leugnen. Ja, aber gut, jetzt steckt da auch schon ein bisschen Fazit von mir drin zur ersten Staffel. Ich liebe sie, für mich eine der besten Videospielverfilmungen überhaupt. Ich kann es kaum abwarten, Staffel 2 zu sehen, sollte die da kommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie immer noch nicht angekündigt, aber alle reden davon, dass sie höchstwahrscheinlich kommt. Plus, die Serie war überall bei Prime of 1 weltweit. Riesenerfolg, auch ein Kritikererfolg. Es ist wirklich nur The Last of Us und Arcane besser bewertet im Videospielebereich und ich finde The Last of Us nicht so gut wie diese Verfilmung, weil ich die Spiele so viel geiler finde von The Last of Us. That being said, hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und wie ist es jetzt bei dir mit Fallout?
Ich fand's super. Also das Einzige ist, ich hab's halt an einem Tag mir reingedrückt und gegen Ende war mein Kopf schon ein bisschen Matschepampe, muss ich sagen. Aber das ist normal, das will ich nicht der Serie anlasten, das will ich der Seeart anlasten und zwar alles bingen. Das ist, glaube ich, eine Show, bei wenn wir nicht diesen Job hätten, würde ich mir ein bisschen mehr Zeit dafür lassen und das so jetzt wahrscheinlich immer noch schauen. Aber nachdem ich das gesagt habe, ich fand das echt super. Erst recht für jemand, der keinen Plan von den Spielen hat. Ich wurde da gut an die Hand genommen, in die Welt reingeworfen, hatte Spaß. Die Figuren waren echt cool. Nicht alle. Maximus war für mich ein fetter Weakling, muss ich sagen. Also den fand ich überhaupt nicht spannend. Mhm. Jedes Mal, als wir bei Maximus waren, dachte ich mir, können wir zurückgehen zu ihr oder zum Ghoul? Mhm. Weil seine Story war, die ist so hingeplätschert. Die war halt so, die war für mich da, was ich cool fand, die war da, um die Welt und die Lore ein bisschen zu erweitern, aber er als Figur hat mich null gejuckt. Seine komischen Probleme in dieser Armeebasis haben mich null gejuckt. Ich so, können wir zurück zum Vault, können wir zurück zur Western City, können wir irgendwas machen, aber weg von dem. Mhm. Ich fand den schauspielerisch auch nicht so gut, muss ich einfach sagen, ich war jetzt fies, aber ich fand den nicht so super. Ich fand ihn am besten, wenn er im Vault war und so.
Einfach glücklich war.
Ja, genau. Also wenn er so komplett Kontrastprogramm hatte zu dem, was man ihm sonst schreibt. Ja. Aber ansonsten, ich fand, es war ein geiler Mix aus düsterem Humor, Dystopie, Futuristik, 50s-Anlehnungen, Drama. Selbst der politische Kommentar war nicht so Holzhammer. Mhm. Obwohl ich nie verstehe, diese Kommunismusanbiederung, die es hier und da trotzdem gibt, würde ich einmal, so, ich finde das dafür,
dass, ein
bisschen schon, ich finde die ganz klare Kritik ist so wie in allem, was Hollywood raus hat, was sehr witzig ist, eine Kapitalismuskritik, ist sehr witzig, dass von Hollywood kommt, so einem der geldmachendsten und kapitalmachendsten Industrien auf der Welt.
Ja, aber das ist ja nicht Hollywood. Ich verstehe nicht immer, warum dann Hollywood drüber geschrieben wird. Das ist Ostküste alles hier. Das ist nicht Hollywood.
Ja, aber trotz allem, ich finde, wenn du so siehst, welche zwei Seiten gegeneinander gestellt werden, siehst du ganz klar, welche Seite wir moralisch okayer finden sollen.
Welche ist denn die moralisch okayere Seite?
Am Ende, wenn du so richtig
die meinst du, die du weißt schon.
Diese Dame, ich will nicht zu
viel. Ja, nee, okay, wir wollen nichts spoilern, sorry. Das was ich gerade gesagt habe, piep ich jetzt auch weg. du, ganz ehrlich, ich finde das überhaupt nicht so. Ich finde, das ist im Geiste des Spiels, dass keine Seite die gute ist.
Ja, aber das war für mich, das hätte ich mehr gefeiert, wenn das so wäre. Aber ich finde, in der Umsetzung, am Anfang denkst du, wir haben ganz klar Schwarz-Weiß-Denken.
Ja.
Und dann beleuchtest du die andere Seite und die andere Seite soll dir sympathischer vorkommen und sogar sympathischer als die andere. So kam es zumindest auf mich rüber.
sympathischer bis zu einem gewissen Punkt. Du darfst ja den Anfang der Serie nicht vergessen.
Also, ja, klar,
das ist
klar.
Ja, also ich fand sehr im Geiste des Spiels, dass keine dieser Seiten eine gute Seite ist. Keine einzige. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Alle sitzen in einer moralischen Grauzone, auch wenn es anders wirkt, auch wenn es für die sich auch schon auf eine Seite geschlagen haben, anders wirkt. Und insofern finde ich, dass sie sich überhaupt nicht festlegen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe halt noch das Wissen aus den Spielen. Das kommt noch dazu. Deswegen weiß ich, dass die Seite, die du meinst, natürlich per se nicht einfach nur gut ist. Die hat vielleicht Gutes im Sinn, aber das ist ja genau das, dass sie auch immer die ganze Zeit gegen eine Wand rennen.
Ja, Kommunismus halt.
Ja, aber das ist ja auch Kritik daran. Das ist ja nicht ein Abfeiern davon, Eve.
Ja, ich fand also am interessantesten waren für mich diese rein grauen Figuren, die weder idealisiert noch dämonisiert wurden. Und deswegen war für mich die spannendste Figur neben Lucy der Ghoul.
Natürlich.
Der Ghoul war mega. So, weil ich find's halt auch immer spannend, wenn in diesen Serien, bei Arcane machen die das ja auch noch besser, finde ich. Wo du, guck mal, es gibt die politische Variante, Sichtweise, und es gibt die persönliche, weißt du, von Motivation. Mhm. Und ich find's spannender, wenn die Figuren von ihren persönlichen Ambitionen und ihrer richtigen Lebensgeschichte geprägt sind, als von einer politischen Ideologie, die auch Teil der Thematik der Serie ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich...
Und deswegen,
das macht die Serie ja gut jetzt, oder?
Ich fand die Serie super.
Ja,
genau. Das ist ja kein Widerspruch. Aber deswegen ist für mich sowas wie Lucy wahnsinnig spannend, weißt du? Die so sozialisiert wurde auf eine Seite, da spielt sehr viel Persönliches eine Rolle. Oder beim Ghoul total, ja? Mhm. Arcane macht das noch fantastischer. Wo wir auch so Spaltung haben und beide Seiten haben Dreck am Stecken, aber am Ende des Tages ist es eine Geschichte über zwei Schwestern. Und das ist so das Zeugs, was mich interessiert, weißt du, dieses wirklich Persönliche und nicht einfach ein Avatar zu sein für irgendeine Seite. Genau. Das mag ich immer nicht. Und das macht Fallout viel besser. Das macht Fallout viel besser als die meisten Sachen, die zurzeit so produziert werden. Und ist auch geil, dass das so fast parallel mit Civil War rauskommt. Finde ich auch irgendwie cool.
Ja, das ist ein blöder Zufall eigentlich. Und zwangsweise, dadurch, dass wir in Civil War, in dem Film von Alex Garland, mitten in einem Bürgerkrieg sind, wirkt es sehr postapokalyptisch. Das heißt, sie fühlen sich auch noch ähnlich an, auch sehr road-movig. So viel kann man sagen. Du hast es ja genau wie ich auch diesen Film gefeiert und du hast auch ein eigenes Video dazu gemacht. Ich habe nur ein Letterboxd-Review geschrieben, aber
wie viel hast du ihm gegeben?
4 von 5 und Potenzial zu 4,5. Ich müsste ihn noch mal sehen. Ich würde ihn gerne noch mal sehen. Ich glaube, ich gehe noch mal ins Kino.
Der wird bei mir auf meiner Top 10 landen, das weiß ich jetzt schon.
Bei mir auch. Also da habe ich mich sogar festgelegt. Das hatte ich, glaube ich, auf Instagram geschrieben bei der Verlosung. Da habe ich eine Verlosung von Kinotickets gemacht. Da habe ich gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film nicht in meinen Top 10 am Ende des Jahres ist. Sehe ich kein Szenario. Der ist da irgendwo drin. Ob es die Top 5 ist, sagen wir jetzt dahingestellt. Jetzt, bis jetzt ja, aber das Jahr geht ja noch ein bisschen. Also ich fand den wirklich ganz großartig und ich werde mir definitiv nochmal anschauen.
Ich muss übrigens sagen, dieses Jahr... Als wir letztes Jahr im April waren, hatte ich schon wesentlich mehr Filme für die potenzielle Top 10 als dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich 2. Ja. Dieses Jahr habe ich 2. Mhm. Das ist es. Und der andere, den kannst du dir denken, hat auch was mit Sand und Dystopie zu tun.
Ja, Dune sowieso. Was sind die anderen 2?
Nee, das ist
Civil War. Achso, das sind nur die 2.
Entschuldigung, ich hab verstanden. Das sind die einzigen gerade, die sich so qualifizieren. Ich will keinen einfach nur, weil er besser ist als der andere Rotz. Aber ich habe dieses Jahr richtig viel Müll gesehen, muss ich sagen. Also dieses Jahr habe ich bisher so viel Müll gesehen, das ist unfassbar. Hm. Ich glaube, die Flop 10 könnte dieses Jahr eine Flop 15 werden.
Zone of Interest fand ich ziemlich gut. Hast du den gesehen?
Den muss ich noch sehen.
Weil der würde dir gefallen, da bin ich mir sicher. Hundreds of Beavers habe ich gesehen.
Den schaue ich jetzt endlich am Wochenende.
Ja, sehr geil. Und das sind die auch schon, du hast recht. Also ich müsste jetzt noch weiter zurück in den Januar, habe ich jetzt ausgelassen. Aber das sind Poor Things habe ich im Januar gesehen. Deswegen würde ich den auch noch draufsetzen. Aber den haben wir ja schon für letztes Jahr, glaube ich, in der Liste gehabt oder so, gell? Kann das sein?
Weil da haben voll viele Fisten in den letzten, ja.
Ja, oder irgendwie sowas. Also ich habe, wenn ich nach diesem Jahr gehe, bisher habe ich für neue Filme bisher nur bei 5 4 Sterne gegeben.
Ja, ist krass. Oder mehr. Aber Madame Web?
Madame Web ist, weißt du, was der Film eins geschafft hat? Ich war gestern das Fußballspiel Arsenal gegen Bayern schauen, ne? Hier in München in der Champions League. Und ich gucke auf aufs Werbebanner und sehe das Pepsi-Logo. Und ja, ich muss immer an Madame Web denken, wenn ich das Pepsi-Logo jetzt sehe. Also das hat der Film geschafft.
Ich finde, Madame Web geht richtig gut mit Werbeintegrationen um. Ich kenne wirklich nur zwei Leute, die das besser machen. Und das sind Nerd und Kultur. Und damit sprechen wir mal wieder über den Sponsor dieses Podcasts.
NordVPN.
Marco, was ist NordVPN? Rettet es den Tag nicht besser als so ein seltsames Logo, das ein Bad Guy kaputt haut?
Im Zweifelsfall schon. Gerade weil ich auch ein Gamer bin, weil NordVPN ist euer virtuelles privates Netzwerk. Damit könnt ihr Geoblockaden umgehen, was sehr praktisch sein könnte, wie bei mir, um Streaming-Blockaden zu umgehen, um Sachen auf Netflix zum Beispiel zu gucken, die in den USA schon laufen, aber hier noch nicht. Oder als Gamer, um sich in einem Online-Spiel in einem anderen Server aufzuhalten als dem des eigenen Landes oder dem des eigenen Kontinents. Also WoW-Spieler werden das noch kennen, dass man immer einem Kontinent zugeordnet wird, wie Europa oder Amerika oder Nordamerika. Und sowas kann man mit NordVPN umgehen und kann dann auf einem ganz anderen Kontinent spielen, weil du für das Internet in einem anderen Land bist. Das ist das, was dir NordVPN anbietet.
Ja, und über unseren Link, das ist nordvpn.com/nerd-und-kultur, kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, je nachdem, welches Paket ihr wählt, Standard, Plus oder Komplett. Und über unseren Link gibt es noch 4 Monate obendrauf. Und diesen Link findet ihr in unseren Shownotes nordvpn.com/nerd-und-kultur. Nerd und Kultur, nicht Nerdkultur, weil Nerd und Kultur ist das, wo ich auch drin bin. Also, will ich nur sagen.
Es ist wichtig, weil der andere Link geht auch, aber ihr wollt ja den Podcast, nehme ich an, als Hörer des Podcasts unterstützen. Ihr könnt dann auch den Gutscheincode benutzen, Nerd und Kultur.
Ja, und es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn euch das Ganze nicht gefällt und ihr sagt, was haben die beiden Affen da mir empfohlen? Nö, aber eigentlich empfehlen wir zwei Affen immer Sachen, die wir selber mögen und nutzen. Und damit sind wir besser als was die da bei Madame Web.
Naja, also wenn Dakota Johnson gerne Pepsi trinkt, dann muss ich sagen, Hut ab, dann hast du den perfekten Werbepartner gefunden.
Du weißt, dass Dakota Johnson ihren Agenten gefeuert hat, nachdem der erste Trailer rauskam zu Madame Web.
Seit dem ersten Trailer von Madame Web fährt sie ja schon eine Anti-Madame Web-Kampagne in allen Interviews, in allen Talkshows, damit dann auch. Und ich habe mal gehört, Sony sei nicht so glücklich damit. Haben wir schon Werbung Ende gesagt? Das ist übrigens Werbung Ende.
Ja, ich wollte einen super Übergang machen zum eigentlich, ja. Aber okay. Weil, jetzt kann ich das nicht mehr so gut. Davor war eine richtig gute Vorlage. Ich wollte sagen, wenn ein Bad Guy eventuell schlecht nachsynchronisiert dich im Internet sucht, hilft dir auch NordVPN, um dort anonym zu sein. Und das selbst in den frühen 2000ern. Und damit Werbung Ende.
Okay.
So.
Weiß gar nicht, ob das in den frühen 2000ern stimmt, aber ihr könnt es ja selbst rausfinden.
Er soll ja in den frühen 2000ern spielen und trotzdem gibt es da die Technologie, die so krass ist. Ich meine
NordVPN in den
frühen 2000ern. Ach so, nein, aber in dem Film gibt es ja in den frühen 2000ern schon eine derartige Technologie, dass es dort sicherlich NordVPN gibt. Also,
ja gut, aber die Technologie ist ja tatsächlich die der NSA nach 9/11. Also so weit war das jetzt auch nicht weg.
Naja,
war es ja nicht. Der Film spielt doch zu sollte der nicht 2003 spielen?
Ich glaube schon.
Ja, das ist 2 Jahre nach 9/11. Das war jetzt nicht so. Also, war der Film jetzt nicht komplett.
Aber dass er diese AI-Bilder erstellt.
Ja, das ist ja alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Die Hackerin, die dafür arbeitet und so, das ist ja alles Blödsinn. Aber die Idee, was die NSA da gemacht hat, ist jetzt, glaube ich, genau das, wofür ein gewisser Edward Snowden heute noch büßt.
Ja.
Also, ohne mich jetzt da zu weit aus dem Fenster zu sehen. Gut, gehen wir wieder über zu Fallout. Die zwei Namen, die, wenn es um die Produktion der Serie am häufigsten fallen werden, und die wir deswegen auch zuerst nennen, obwohl sie nicht die Creator der Serie sind, aber die Executive Producer und Creator von Westworld, die zwei Namen, die man am häufigsten hört, sind Jonathan Nolan und Liza Joy. Die zwei sind verheiratet und Jonathan Nolan kann man nicht erwähnen, und es tut mir ein bisschen leid für Jonathan Nolan, aber du kannst ihn nicht erwähnen, ohne seinen Bruder im selben Atemzug zu nennen. Du kannst ihm aber auch muss ihm halt immer den Credit dafür geben. Ich habe schon lange die These vertreten, dass die besten Christopher Nolan-Filme immer nur funktioniert haben, wenn sein kleiner Bruder Jonathan Nolan wenigstens die Story geschrieben hat und oder am Drehbuch mitgewirkt hat. Das trifft auf Memento zu, das trifft auf Interstellar von mir aus zu, aber vor allem auf sowas wie The Dark Knight, The Prestige. Das sind ja eigentlich so meine Lieblingsfilme von Christopher Nolan. Und Oppenheimer ist so die eine Sache, die dem Ganzen widerspricht. Weil die jetzt arbeiten die nicht mehr so viel zusammen, weil sie beide sich so sehr voneinander emanzipiert haben. Aber ich habe eine Fangfrage. Nee, ist keine Fangfrage, ist ein Fact, über den ich gestolpert bin bei meiner Recherche. Die zwei haben zusammen Videospiele gespielt, als sie jünger waren. In den letzten Jahren Jonathan Nolan nicht mehr, ist kein Gamer mehr, auch wenn er Fallout sehr zugetan ist. Er ist kein Gamer mehr. Aber er und sein Bruder waren Gamer. Und das hätte ich nie gedacht. Ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem der Typ, Christopher Nolan, der immer rumläuft wie ein Theaterkritiker, der Literatur studiert hat, der kein Smartphone besitzt und das hasst, dass der mit seinem Bruder zusammen ein Koop-Spiel gespielt hat auf der Xbox. Was könnte das sein? Weil das ist noch dein, das war ungefähr deine Gamer-Karriere. So Xbox 1, PlayStation 2, Halo? Da hast du aufgehört.
Halo?
Es ist Halo.
Halo ist mega. Halo ist mega. Halo ist mega. Super, ja? Oh, soll ich mal den Soundtrack von Halo ansingen?
Ja, bitte.
Ho, 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 ho. Geil. Und diese Heftgranaten, fuck, ist das geil. Und diese kleinen Viecher, die Ah ja, sorry. Jetzt war ich gerade kurz in meinem Nerd-Gaming-Tun drin. Apropos Nerd-Gaming-Tun.
Aber ganz kurz, hast du die Halo-Serie gesehen?
Nee, ich habe gehört, die ist ein Kübel Scheiße. Aber ich habe die nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
Die soll ab der zweiten Staffel viel besser werden. Das haben jetzt mehrere Freunde gesagt. Und weißt du, wer bei der zweiten Staffel die Kämpfe choreografiert hat?
Nee.
Vidan, von dem ich das schon mal erzählt habe, der die Kämpfe von Dune 2 gemacht hat.
Oh, geil.
Ja, also apropos die zwei Nerd. Soll viel besser sein. Ja?
Apropos Nerd, wenn du das nächste Mal bei mir zu Hause bist, wirst du sehen, dass sich ein bisschen was nerdig geändert hat. Oh ja, ich habe ein richtiges Display jetzt mit Nerd-Zeugs drin. Aber so richtig, ja.
Weil ich was ist da drin?
Das zeigt dir, wenn du da bist. Das sag ich jetzt.
Sag mal einen Teaser, sag mal eine coole Sache, die da drin ist.
Ein Predator.
Ach ja, ja, davon hast du mir erzählt. Diese Predator-Figur war es, glaube ich, eine Statue.
Wow, ja, ja, ist mega geil.
Ja. So eine Festhat-Statue oder eine Actionfigur?
Ja, es ist sowas wie ein Collectible, aber es ist ziemlich cool. Kannst du richtig displayen. Also ja, macht Spaß. ja, andere haben Bilder. Ich fotografiere keine Menschen.
Ich habe auch so viel Nerdkram. Ich habe immer Angst, dass ich mal umziehen muss. Und dann werde ich, glaube ich, ein bisschen runterrationalisieren, weil ich habe einfach so viel Zeug, dass ich es ja schon ins Büro gebracht habe. Und dort sich auch schon alles häuft. Habe ich dir ein Bild mal von meinem Venom geschickt schon, oder?
Ja, der sieht fett aus.
Wie war der Spruch? 30 inches of Venom? Und ich glaube, das war's. Das ist der Spruch,
den alle Übrigens, der nächste Venom-Film heißt Venom The Last Dance. Der kommt dieses Jahr.
Ja, stimmt. Ich habe ja noch, hat mich nicht in der Preview von uns gesagt, dass ich nicht glaube, dass er dieses Jahr kommt? Und mittlerweile steht aber wirklich fest, dass der kommt.
Dieses Jahr kommen noch zwei Filme aus diesem Spump.
Weißt du, was ich nicht wusste, was ich vorhin gelesen habe als Pressemitteilung, was dieses Jahr kommt? Ich hatte keine Ahnung, dass es das überhaupt gibt. Transformers One?
Ja, yeah, mit Chris Hemsworth und dem Typen aus Bullet Train und Eternals. Wie heißt der? Ich vergesse seinen Namen mal. Brian Henry.
Ach, das war der aus Bullet Train.
Ja.
Ach, stimmt. Daher kannte ich den. Und Eternals habe ich vergessen. Aber stimmt, der war in Deswegen kam er mir so bekannt vor. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, er hat einen sehr afrikanischen Namen, deswegen ist es so schwer für
mich. Nein, hat er nicht. Er heißt so wie Brian Henry irgendwas.
Echt, jetzt bin ich jetzt so Okay. Wir vergessen das mal, dass der die Marco wieder rausschneidet.
Ein klassischer afrikanischer Name.
Ja. Wie heißt er nochmal?
Sag ich dir gleich, warte mal.
Wenn ich jetzt recht habe.
Du wirst nicht recht haben. Du wirst so krass nicht recht haben. Der heißt glaub, irgendwie Brian Henry. Sag ich dir gleich.
Brian Tyree Henry.
Ja, sehr das klassisch Tyree afrikanisch.
Ich glaube, ich durcheinander, nicht. Aber. Das ist Brian halt auch so Tyree komisch Henry. Geschrieben. Huh? Das ist auch so komisch geschrieben.
Wie komisch, mit Doppel-E?
Tyree, ich habe ihn nie gehört. Mit zwei E hinten, Y und vorne wie Tyrion. Weißt du, wenn das ein Game of Thrones Charakter gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay.
Setzt dich immer tiefer in die Brennnesseln gerade.
Hä? Das klingt doch wie ein Game of Thrones Charakter. Es wird halb geschrieben wie Tyrion. Ja, also wortwörtlich halb so viele Buchstaben.
Kennst du den Namen Tyrese nicht?
Tyrese kenne ich. Kommt das von Tyree?
Ist ähnlich.
Ja, okay.
Ja.
Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
Okay, machen wir weiter. So viel zur Namenskunde mit Marco.
Ja, bitte.
Okay, also, sprechen wir darüber direkt diese Handlungsstränge. Ich fand es ganz geil, dass es mit einem Flashback anfängt, mit dieser geilen Sequenz, wo wir wirklich sehen, wie die Bomben gezündet werden.
Mhm.
Was auch ganz cool ist, weil wer die Trailer gesehen hat, wusste ja, dass Walton Goggins als Ghoul auftritt. Und es ist ganz geil, dass uns die Serie direkt suggeriert, wir sehen den Typen, bevor er so wird. Und auch da spielen die ganz geil damit, wenn er da so ein Cowboy-Held ist, aber nur for show, für so einen Kindergeburtstag. Das ist schon so ein bisschen dieser Sarkasmus, wenn du überlegst, dass er diese Persona benutzt, um seine Ghoul-Persona noch mehr zu formen, weißt du?
Er hat ihn John Wayne nachempfunden, hat Walton Goggins gesagt. John Wayne war ja auch privat ein sehr umstrittener Typ. Also, wenn ihr mal wirklich Rassismus googeln wollt, dann googelt mal John Wayne und was er so gesagt hat. Und dieses Patriotische, das John Wayne auch privat immer raus hat hängen lassen, weil er halt wirklich diese Wild West Frontier Geschichte, das war halt wirklich sein amerikanischer Traum. Den hat er nicht nur gespielt, den hat der gelebt. Und Walton Goggins verkörpert das ja wirklich in dem Moment. Er hat noch einen anderen Western-Star genannt, den ich nicht kannte, James Arness, der vollständig.
Dabei finde ich, hat er 1:1 später in der Serie die Lee Van Cleef-Szene aus The Good, The Bad, The Ugly.
Alter, auf jeden Fall
also hat er das gemacht. 100%, das ist wo er sogar am Tisch sitzt und deren Essen isst.
Mhm. Aber das ist halt der Unterschied. Ich meine, er hat sich für die Privatperson Cooper Howard, so wie sein Cowboy heißt, hat er sich ja für John Wayne und James Arness entschieden. Aber die Figur The Ghoul, die auch noch The Ghoul auch im Promomaterial so heißt, die ist ja offensichtlich aus The Good, The Bad and The Ugly. Und das passt auch deswegen so gut, weil natürlich in Westworld, wie ich dir gesagt habe, Ed Harris, The Man in Black, offensichtlich The Bad ist. Das ist halt ein großer Einfluss, einer der besten Filme aller Zeiten, auf diese beiden Filme. Und deswegen passt das so gut. Wegen diesem Anfang, ich muss jetzt eine kleine Anekdote erzählen, das mit dem Daumen, ne? Mhm. Das ist natürlich Bullshit. Mhm. Das ist absoluter Bullshit. Ich habe das auch mit meiner Freundin bequatscht, die ist nämlich Astrophysikerin und die hat mir erzählt, die hat das auch extra nochmal nachgeschaut, wenn man kann in einer Safe Distance zu einer Atombombe sein und die Atompilz ist größer als der Daumen. Erstens das kann sein. Das zweite ist, wenn du in einer tödlichen Distanz zu einer Atombombe bist. Und dann reden wir vom Thermal Blast. Wir reden nicht mal von der Druckwelle, weil die Druckwelle geht nicht so weit wie der Thermal Blast, also diese Hitzestrahlen, wenn man so möchte, um es mal so zu übersetzen. Diese Druckwelle geht nicht ganz so weit und ist halt davon abhängig, wie halt die Umgebung ist und so weiter. Diese Thermal Blast passiert in Lichtgeschwindigkeit. In Lichtgeschwindigkeit kommt diese Welle auf dich zu. Du kannst ja nicht mal zucken und verdampfst oder verbrennst. Das ist die tödliche Reichweite einer Atombombe. Und das, was sie da sagen, ist totaler Quatsch. Und das passt natürlich zur Serie, weil alles, was Waltek dir predigt, ist totaler Quatsch. Aber jetzt kommt das Ding. Das wird ja so ein bisschen als Grund genutzt, um zu sagen, guck mal hier, Cooper Howard, dieser Cowboy, ist das Vorbild für den Waltboy, was ein geiler Lore-Schluss ist zu den Spielen. Er hat dann das mit dem Daumen gemacht durch dieses Fotoshooting. Er steht dafür, dieses Zuzwinkern. Und dieser Daumen steht dann noch für etwas, was er beim Militär gelernt hat. Das ist ein Internetgerücht, das ist 11 Jahre alt, das jemand auf Reddit gestreut hat. Jemand hat auf Reddit geschrieben, ey, der Waltboy hat ein Secret Meaning. Daumen hoch, blinzeln ist eigentlich gucken, wie es mit Atompilz steht. Das hat jemand auf Reddit geschrieben und die Gaming-Webseiten haben das damals vervielfältigt. Und niemand hat das geprüft. Niemals, soweit man weiß, hat irgendeine Regierung oder eins dieser alten Duck-and-Cover-Videos, auf die das ja immer anspielt, all das, hat irgendwie behauptet, dass man das tun könnte. Das hat irgendein Trottel auf Reddit geschrieben und alle haben es geglaubt. Und jetzt ist es aber in der Serie drin und damit ist es Fallout-Lore. Die ursprüngliche Bedeutung von Waltboy war, er ist einfach nur positiv gelaunt. Das hat der Produzent gesagt und der finale Zeichner der Figur. Es gab nie diesen Hintergrund. Totaler Quatsch. Aber jetzt ist es Lore, weil das ist das Besondere, das haben wir noch gar nicht gesagt, dieser Serie, die ist kanonisch zu den Spielen. Die spielt 9 Jahre nach dem letzten Spiel, nach Fallout 4. Hat aber ein bisschen das Problem, dass die Fallout-Spiele unterschiedliche Enden haben, je nachdem, was du machst in den Spielen. Und das versuchen sie zu umgehen, indem sie 9 Jahre später spielen und quasi keines dieser Enden bedingt, was da passiert. Im Moment. Im Spoiler-Part müssen wir aber noch über ein paar Sachen reden, aber das ist das Besondere. Und das wollte ich jetzt nur gedroppt haben, dass es jetzt Lore ist, bla. So. Aber ich fand auch, der Anfang, super stark. Du siehst direkt, das ist wie eine HBO-Serie. Das ist nicht mal wie die meisten Amazon Prime-Serien. Das kommt halt von Leuten, die vorher eine HBO-Serie gemacht haben, Westworld. Das merkst du einfach.
Wurde halt nur getoppt von Secret Invasion, aber ansonsten ja.
Man muss aber dazu sagen, der Regisseur der letzten Folge ist Wayne Yip. Erinnerst du dich noch an den? Über den habe ich extrem viel geschimpft bei einer anderen Amazon-Serie.
Nee.
Rings of Power.
Oh ja, Rings of Power ist eine richtig gute Serie übrigens. Ich mag die Tatsache, dass...
Das?
Ja, und außerdem mag ich noch...
Ah, okay. Weißt du, nicht mal ihr denkt, der Podcast ist kaputt. Ich dachte, Eve ist kaputt, weil ich sehe ihn eingefroren im Bild, sehe aber, dass seine Augen sich, wie soll ich sagen, vorsichtig umschauen.
Ich finde das, richtig gut, dass man so viel Geld in die Hand nimmt. Weißt du, das zeigt einfach, dass man wirklich daran geglaubt hat, dass Leute das mögen. Das ist so toll. Also, das ist ja toll. Und dann sieht es immer noch scheiße aus. Ach, egal. Hören wir auf, über dieses tote Pferd zu reden oder diese...
Nee, machen wir einen Vergleich. Weißt du, was der große Unterschied zwischen diesen beiden Serien ist?
Ja.
Der Unterschied ist...
Eins ist eine Serie, das andere nicht.
Ja, aber wo kommt das her? Rings of Power, da hat man die Rechte an Herr der Ringe zuerst gekauft, weil man sie kaufen konnte. Man hat sie gekauft mit sehr viel Geld, hat sich dann einen Businessplan ausgearbeitet, wie können wir das Geld wieder reinholen. Und dazu gehörte, in 3 Jahren oder sowas muss eine Serie da sein. Und dann kommen noch x andere Sachen. Aber erstmal, diese Serie muss in 3 Jahren feststehen. Und dann hat man geguckt, wer macht die Serie, was ist die Story und hat das gecastet. Es stand aber fest, es wird eine Herr-der-Ringe-Serie kommen. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen.
Hey, so, und umgekehrt, das erinnert mich schon fast daran.
Ja.
Wie das abgelaufen ist, als man ein gewisses Universum in einer weit, weit entfernten Galaxis zu kaufen, weil man dachte, ja.
Das ist eine ähnliche Vorgehensweise.
Das ist total ganz ähnlich.
Ja.
Und how is that working out?
Ja, weil ich bin auch der festen Überzeugung, wenn sie denen nur mehr Zeit gegeben hätten, hätte der Plan besser funktioniert. Aber ist auch hier, bei Rings of Power, zu wenig Zeit. Wenn die nur 2 Jahre Zeit haben, um eine Viertelmilliarde-Dollar-Serie zu machen. Ja, wie soll das denn gehen?
Ja, nicht nur das. Ich würde nicht nur sagen, zu wenig Zeit. Ich bin da ein bisschen bissiger als du. Ich würde sagen, zu wenig Talent. Aber das
kommt noch dazu.
Also, weil ich habe schon Sachen unter Druck gesehen, die rausgeboxt worden sind im Genrebereich, die wesentlich besser sind als das. Also, ich wollte ja selten... Also, das Gute ist... Weißt du kennst mich ja und du weißt ja, dass ich unter Schlafstörungen manchmal leide. Also das Universalheilmittel dagegen ist Rings of Power. So, das ist richtig gut. Also das guckst du und du schläfst wie ein Baby. Das ist eigentlich müsste das, und es ist nicht mal irgendwie rezeptpflichtig, du musst nicht zum Arzt gehen, der dir das empfiehlt, du guckst es einfach und dann schläfst du einfach richtig schön.
Aber Disney Plus User nehmen Eternals.
Ja.
Also, aber jetzt noch mal meinen Punkt zu Ende zu führen. Das Gegenteil davon ist ja Fallout, weil der Gaming Director der Spiele, Todd Howard, hat erzählt, als sie Teil 3 gemacht haben, und Teil 3 ist locker, also fast 20 Jahre her, ich glaube 2007 oder so kam Teil 3 raus, Das war quasi so der nächste Step von Fallout. Also dann wird's 3D, dann war's aus der Ich-Perspektive. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die ersten zwei Teile überhaupt von Bethesda waren. Ich glaube nämlich nicht. Zumindest nicht von den gleichen Leuten. Und Fallout 3 war so ein Reboot und sehr cineastisch, ne? Und du weißt ja, Stimme Ron Perlman und so weiter, alles, was ich ja gesagt habe.
Ja.
Das war so ein geiler Reboot. Da gab's schon die ersten Anfragen für Filme, auch für Serien und so weiter in den letzten Jahren. Immer und immer wieder. Und sie haben nur eine Serie draus gemacht, hat Todd Tower gesagt, weil der Pitch von den Machern dieser Serie so gut war und weil sie es mit Amazon zusammen machen konnten und so weiter, weil die Idee, die Vision gestimmt hat. Deswegen haben sie es gemacht. Sonst hätten sie es immer noch nicht gemacht, weil das ist eine sehr wertvolle Marke für Bethesda. Toll. Das ist eine Milliardenmarke, das ist eine Milliardenfirma. Also Microsoft hat Bethesda, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 5 Milliarden oder so, vor ein paar Jahren gekauft. Ungefähr so viel hat Star Wars gekostet. Also nicht viel mehr. Und das ist halt crazy. Ich glaube, Star Wars hat 8 Milliarden gekostet oder sowas. Aber das ist halt der Weg ist einfach ein anderer. Es gab eine Vision. Und wir sehen diese Vision jetzt.
Ja, und das eine fühlt sich an wie eine Serie, das andere fühlt sich häufig an wie Content. Das ist halt da. Wie viele von diesen komischen Serien in Bezug auf Star Wars oder Marvel wirst du wirklich noch mal gucken? Wirklich noch mal und sagen, ey, da will ich jetzt einen Rewatch.
Die mit der größten Vision. Also bei mir war es immer The Last Jedi mit der größten Vision.
Ja, okay.
Aber auch Endor, große Vision dahinter.
Ja, aber jetzt
krass sind Dinge.
Gut, The Last Jedi, ja. Aber
wie eine Vision häufig, hatte das?
Ja, klar, hatte The Room auch. Ja. Aber willst du willst du
Can't argue with that, ja.
Aber willst du dir noch mal sagen, ey, ich habe richtig Bock, noch mal The Book of Boba Fett zu gucken? Nee, 100% nicht. Richtig Bock drauf, einen Rewatch zu Ahsoka. Nee, ich habe krass Bock auf Tales from the Jedi. Das ist richtig gut, weil das sind so die Lost Episodes von Clone Wars, die es irgendwie noch zusammengewürfelt geschafft haben und ein eigener Name drauf gestempelt wurde. Richtig gut. So, naja. Aber Fallout, um darüber zu reden.
Ey, aber nee, sorry, ganz kurz, Star Wars Visions würde ich rewatchen.
Ja, stimmt.
Und das
stimmt.
Hat halt eine Vision im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ja, genau. Aber das ist ja nicht die Regel. Das ist ja eher die Ausnahme, die Regel bestätigt. So.
Ja, ja, aber ich meine, es geht ja darum, dass wir sagen, die Sachen mit Vision sind besser.
Ja, klar. Also außer das eine, was du da gesagt hast, aber ja.
Ja, zumindest ist es interessanter.
Ja, interessant.
Und die Leute reden bis heute drüber.
Ja, wir ja auch
in unserem epischen Podcast am 1. April 2023.
Leute haben es übrigens immer noch nicht verstanden.
Ja, ich weiß, ich kriege immer noch Nachrichten.
Egal, wie häufig du 1. April sagst, fragen Leute, wo ist der Podcast
hin? Ich weiß auch nicht, wie viel eindeutiger es noch machen kann. Ich will es auch nicht weiter ausführen, weil ich weigere mich.
Aber ganz kurz zu sagen, Leute reden immer noch drüber, deswegen spannend. Ja, ich rede auch immer noch über die radikalste Magen-Darm-Grippe, die ich hier in meinem Leben hatte.
Ja, tust du nicht, Yves.
Doch,
nein,
doch.
Tust du nicht.
Nicht im Podcast, aber aber das war nicht schön. War kein schöner Anblick für niemanden. Naja, aber zu Fallout. Mhm. Also wir haben ja über diese Eröffnungsszene gesprochen, aber es gibt ja quasi diesen Cold Opener. Das hat eh jede Folge und ich find's auch ganz geil, dass das hier da mit dem Intro spielen und das Intro immer so sich dem anpasst. Das erste wirkt wie eine Explosion. Später, wenn es um diese Brotherhood of Steel geht, ist es ein bisschen wie ein Schwert mit Blut dran, eventuell manchmal verstrahlt, wenn es in die Richtung geht. Das finde ich ganz geil. Ich mag sowas ja eh ganz gerne. Aber dieses ganze Ding in der ersten Episode im Vault, also da hatte mich die Serie. Das hat mich. Ich mag dieses Happy-Go-Lucky, aber ein bisschen creepy und sterile. Ich finde das super. Wenn du da siehst, wie der Alltag da unten ist, dieses ist hier wirklich alles perfekt oder ist da irgendwas nicht? Ist das so ein bisschen dieses, was wir an Guardians 2, glaube ich, lieben, wenn Kurt Russell sich da so ein bisschen durch seinen utopischen Planeten führt und du weißt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen.
Ich würde gerne mit dem Finger drauf zeigen. Ich glaube, ich habe in der ersten Episode den Moment entdeckt, wo ich wusste, dass du die Serie magst. Ich wusste es einfach und ich möchte jetzt wissen, ob das stimmt. Und das ist ein Spoiler, bitte. Deswegen würde ich jetzt sagen, Spoiler.
Wir wollten eh nicht zu lang machen.
Wir wollten nicht zu lang machen.
Ey, nee, bis 2 Uhr haben wir eingetragen. Wir haben noch 40 Minuten, Baby.
Ja, auf jeden Fall 40 Minuten noch reden. Aber okay, also einen Finger habe ich drauf gezeigt. Das Massaker bei der Hochzeit. Ja. Da habe ich gewusst, die Musik setzt ein. Das sind geile Zeitlupenaufnahmen. Die Frau hat einfach eine Gabel im Auge und schießt in Zeitlupe darum. Ich wusste genau, Eve hat keine Hose mehr an. Das ist der Moment,
den ich hatte gefällt. Eine Hose an, ich habe es mit Sebastian geguckt, okay?
Ich weiß nicht, ob das die Situation jetzt so viel besser macht, als du denkst. Ihr seid gerade, weißt du, wenn ihr was zusammen guckt, stell ich mir vor, ihr seid wie Beavis und Butthead, wie in diesem SNL-Sketch.
That was cool.
Ich liebe diesen Sketch.
Naja, auf jeden Fall. Es hatte mich schon früher. Das stimmt, als es so losging, ist die Kinnlade ein bisschen runtergedroppt. Und ich so, ach so, okay, das ist R-rated. Okay, das ist richtig R-rated. So, gar nicht so an der Grenze. Und wir gucken mal, wie krass wie das PG-Rating. Nein, das ist fucking R-rated. Ich mag das, ich stehe dazu. Aber ich mochte schon vorher, ich mochte das Ganze im Vault. Ich mochte es, wenn sie da so ihren Lebenslauf vor sich runtertrellert mit diesem dumm fröhlichen Gesichtsausdruck und die Hochzeit, die da einfach nur entstanden ist, um zu breeden, wie sie es wirklich sagen. Mhm. Und auch dieses, da hatte ich so Demolition Man Vibes, wenn sie einfach darüber sprechen, wollen wir jetzt Sex machen? So, also ich dachte schon, die kommen mit einer VR-Brille.
Ich habe zum ersten Mal laut gedacht, als sie gesagt hat, sie muss aufhören, mit ihrem Cousin rumzumachen.
Ja.
Hat ich das gerade wirklich gesagt? Ich bin ein paar Mal zurückgesprungen. So, was ist das?
Aber auch der Twist dann, wie nach der Hochzeitsnacht perfekt so ein bisschen, es ist dunkel und der Typ zeigt sein wahres Gesicht. Und ich fand das geil. Ich fand das richtig cool.
Ist auch geil aufgebaut, weil er so Narben hat und so. Du denkst so, das, irgendwas stimmt doch da nicht. Er ist doch ein Waldbewohner. Warum ist er so vernarbt?
Ja, und gleichzeitig auch, wie damit umgegangen wird, dass wir die ersten 40 Minuten nichts an der Oberfläche sehen. Das finde ich cool. Ich finde das geil. Ich stehe auf sowas. Und da ist einfach so viel Mythologie und Ideen in diesem Vault drin, von den Slogans bis hin zu den Logos, bis hin zu den Uniformen, bis hin zur Musik und der Retro-Technologie. Das ist so toll, dass mich die Serie da hatte, muss ich einfach sagen. Und deswegen, die erste Folge ist auch meine Lieblingsfolge.
Und deswegen finde ich das auch so geil, wie die Serie das aufbaut, weil ich komme ja von den Spielen. Und die Spiele, nicht alle Spiele, aber viele der Spiele fangen immer damit an, dass du nur aus der Vault kommst. Du kommst halt aus der Vault und was du in der Vault erlebst, ist immer shady. Es ist immer, es ist so ein ähnlicher Mystery-Einstieg. Fallout 4 hat das ganz stark, Fallout 3 hat das ganz stark. Fallout 3 fängt bei deiner Geburt an.
Boah.
Du siehst es durch die Augen des Kindes, kriegst deinen Namen, kannst das Geschlecht auswählen und so weiter, weil die Leute so, was für ein Geschlecht hat das? Und dann suchst du dein Geschlecht aus. Ne? Und so, und wie heißt es denn? Und dann gibst du dir einen Namen und so weiter und du spielst die Kindheit nach. So die ersten Gehversuche, da wird dir die Steuerung erklärt, damit du läufst und so. Du schießt mit dem Luftgewehr auf irgendwelche Ziele und so und Kram. Und irgendwann wird aber dein Vater verschwindet. Und du hast halt einen Mystery-Plot. Und dann musst du aus dieser Vault raus und die Welt kennenlernen. Oder in geiler Einstieg übrigens bei New Vegas, Fallout New Vegas, da ist einer der Bösewichte, wird gesprochen von Matthew Perry aus Friends.
Ah, Chandler, den wir verloren haben leider.
Er ist deswegen in diesem Spiel drin, weil Matthew Perry großer Fan von Fallout 3 war. Er war so großer Fan davon, er hat so viel damit gespielt auf der Xbox, dass er sich die Hand verletzt hat und er musste operiert werden oder so. Und was er gemacht hat, ist, er hat den er hat öffentlichen Interviews immer wieder betont, wie gerne er in diesen Spielen drin wäre. Und dann haben die ihn gefragt, ob er eine Sprecherrolle übernehmen will. Und er ist gleich am Anfang des Spiels die Person, die dir, dem Spieler der Hauptfigur, in den Kopf schießt. Und dann wirst du ausgebuddelt aus einem Grab von einem Roboter und von einem Doktor wirst du aufgeputscht und dann wirst du wieder in die Wasteland entlassen, weil du warst ein Kurier. So, das ist, der Anfang, aus dem Grab entnommen zu werden, ist quasi der, der den Ghoul hat. Ja, also du hast so, was die Serie so toll macht, ist, die verschiedenen Ideen, wie Story erzählt wird in den Spielen, auf eine eigentliche Handlung zu übertragen, auf eine normale Handlung, in der du nicht interaktiv teilnimmst. Und das passiert halt durch die vielen Easter Eggs auch, zum Beispiel als Lucy da sitzt und von sich selbst redet, weißt du noch? Dieser Zusammenschnitt mit, ja, also ich mach gerne Fechten, ich mach gerne Nahkampf, ich mach gerne das, ich schieß gerne, ich repariere gerne Dinge. Das sind alles Skills aus dem fucking Spiel. Das ist einfach so. Und das habt ihr über so eine Dating-Szene vorstellt.
Ja, das war Matchmaking.
Ja, Matchmaking. Wie cool ist das denn?
Fand ich richtig super. Und gleichzeitig das Finale. Ich fand das Finale der ersten Folge geil.
Nee, können wir kurz dabei bleiben, bevor du jetzt weiterspringst. Ich finde, jede dieser Figuren steht für unterschiedliche moralische Vorstellungen, unterschiedliche Herkünfte und eine unterschiedliche Art, durch diese Welt zu gehen. Mhm. Weil die Spiele glänzen halt durch diesen Eskapismus, durch diese unglaubliche Freiheit und Identifikation mit den Spielen und der Welt. Lucy ist die Figur, die Fish-out-of-water-Figur, die aus diesem behüteten Vault kommt. Mhm. Und jetzt erst die Welt kennenlernt und anfängt mit so einer Betäubungswaffe, weil sie will ja keinem was tun. Aber sie, weißt du, zwischenzeitlich zieht die sich doch den Overall so halb aus und hat so eine Raider-Ausrüstung. So Lederpanzer und so. Genau wie im Spiel. Dann hast du den anderen Typen, Maximus, der quasi dieser Power-Armor-Fantasie aus den Spielen nacheifert. Manche Spieler spielen halt so Fallout, in diesem Power-Armor. Ist nicht mein Stil. Es gibt aber so einen Ganzlinger-Stil, so spiele ich New Vegas, quasi als der Cowboy, wenn du so möchtest. Das, was der Ghoul da macht. Mhm. Und was der Ghoul macht, ist ja moralisch extrem fragwürdig.
Na, ist einfach ein Bounty Hunter.
Ja, aber er macht teilweise auch wirklich extrem böse Dinge.
Ja, voll.
Ja, und du lernst dann später besser kennen, dass du verstehst, warum man dazu überhaupt in der Lage ist. Aber selbst jetzt am Ende der ersten Staffel bin ich noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich verstehe, warum er jetzt hier Ben aus Lost das Bein abschießt. Mhm. Den Fuß. Das war einer dieser Momente, wo ich gedacht habe, what? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sowas machen. Egal, wie brutal das bisher war.
Und generell, die Action ist geil choreografiert.
Ja.
Also diese ganzen Setpieces sind der Wahnsinn. Mhm. Sind der absolute Wahnsinn. Ob das jetzt Open World oder unten im Vault ist, das ist so geil. Und das was ich mag, ist, es ist nicht nur unterschiedliche Moralsysteme, es ist unterschiedliches Genre. Mhm. Das finde ich geil. Also wenn du im Vault bist, ist es wirklich dieses 50s-Futuristik. Wenn du an der Oberfläche mit dem Ghoul bist, ist es Spaghetti-Western. Mhm. Und wenn du mit Maximus bist, hat das so ein bisschen was von Neon Genesis Evangelion.
Ja.
So komplett mit so einem religiös-futuristischen Kult mit Mecha-Suits. So, also ist schon so ein bisschen. Und ich finde das mega geil. Also, man könnte jeder einzelnen Storyline fast eine eigene Serie widmen. Das will ich damit sagen. Und das ist geil, aber spielt halt in einer Welt. Weil das ist auch sowas, ohne wieder auf die Konkurrenz einzuprügeln, was ich überhaupt nicht mache in diesem Podcast. Ich habe das Gefühl, in sowas wie Star Wars und Marvel, das Lore-Building ist in den letzten Jahren kleiner geworden. Die Welt ist geschrumpft. Dabei haben wir mehr Projekte gekriegt.
Je nachdem, was du schaust, weil Andor macht das Gegenteil davon. Andor gibt den alten Filmen Lore.
Andor ist aber nicht die Regel. Ich meine aber das meiste. Also ich red vom meisten. Und, ja. Und dann ist aber, es so.
Tu mich schwer damit, wenn du es dann mit so einer Hyperbel ausdrückst, das ist jetzt so, weil ich finde, ich mag es halt zu diversifizieren. Ich habe jetzt X-Men 97 angefangen.
Das ist so geil.
Ja, ich find's cool.
Ich find's cool.
Ich find's nicht so cool wie Invincible, aber ich find's ziemlich gut. Ich werde jetzt weiterschauen. Ich habe im letzten der verlorenen Episode angekündigt. Ich weiß, dass du es geil findest. Ich glaube, ich werde es gut finden. Ich find's jetzt tatsächlich gut. Das heißt, wir müssen irgendwann darüber reden. Wenn uns mal wieder ein Thema fehlt, ihr könnt schon damit anfangen da draußen, schaut X-Men 97 auf Disney Plus. Das ist eine der besten Marvel-Serien bisher,
würde ich sagen. Ja, absolut. Absolut. Das ist auch so eine würdige Fortsetzung, meine Fresse. Ja.
Aber weißt du, das will ich wieder mit sagen, das passt jetzt so schön in dieses neue Marvel rein, weil jetzt sind wir in diesem Multiversums-Marvel, was halt viel Quatsch produziert hat. Gerade die Sachen, die unbedingt ihr Multiversum ins Gesicht schreien, ist viel Quatsch dabei. Aber ich mag halt Loki sehr gerne. Na, ich mochte ja Thor Love and Thunder. Wir beide lieben Guardians of the Galaxy Volume 3. Wir freuen uns auf Deadpool und Wolverine. Weißt du, da haben wir solche Dinge, die sich wieder ein bisschen trauen, das Universum zu erkunden.
Ja, Guardians spielt aber eh in einem eigenen Mikrokosmos, alle drei Filme. Guardians ist sowas Eigenes. Das ist,
ich meine nur, das Franchise traut sich auch hier und da was. Und das ist halt cool.
Ja.
Die Sachen, die ihr Cousin macht. Es muss halt nicht alles gut sein. Und Newsflash für alle da draußen, ihr müsst nicht alles gucken. Ich glaube, wenn ich eine gute Sache den letzten Jahren dieser Franchises entnommen habe, auch für mich selbst, ich bin an dem Punkt, ich gucke einfach nicht mehr alles. Früher habe ich gedacht, nee, du musst für die Arbeit. Ein Film geht noch und so weiter. Nee, irgendwie, meine Lebenszeit ist mir zu kostbar. Ich hole jetzt nicht She-Hulk nach. Ich habe
She-Hulk
eine Folge gegeben und das reicht.
Ist richtig gut. Also ich habe selten sowas gesehen, das gemacht wurde.
Aber darf ich dich fragen, hast du jetzt in letzter Zeit irgendwas, was so zum Kanon, zu irgendwas gehört, wo du dich eigentlich verpflichtet fühlst, das zu gucken? Hast du es dann nicht geguckt oder abgebrochen? Irgendeinen Marvel-Film ausgelassen?
Ja. Also was ich gar nicht mehr gucke, ich weigere mich, es ist What If.
Ja.
Das habe ich mich richtig geweigert, weil ich die erste Staffel einfach so scheiße fand und ich gelitten habe. Bad Batch, da kriege ich bis heute noch Nachrichten, dass ich das gucken soll. Ich fand das einfach so stinkend langweilig, dass ich das nicht gucken will. Und es interessiert mich halt auch wirklich nicht.
Stimmt, Bad Batch habe ich auch abgebrochen, aber ich mochte es ja mehr als du.
Ja, mich interessiert das halt so krass nicht. Und es ist für mich halt auch, ja, es ist halt Clone Wars 2.0 und ich kann das nicht mehr. Ich will nicht. Dann Echo habe ich fast abgebrochen, aber dann habe ich gesehen, wir machen einen Podcast dazu. Dann habe ich mich dafür noch tot gequält. Und das war, also ich hätte
Echo. Du hättest die beste Wilson Fisk-Szene verpasst, wenn du das gemacht hättest.
Die Post-Credit-Szene? Oh ja. Hey du! Wer ich? Ja, genau. Und so, das war die Szene.
Ja, ich weiß. Wir haben einen sehr schönen Podcast darüber gemacht. Wir haben damit geendet, glaube ich, dass du die
Ja, Szene aber ich hätte, wenn wir keinen Podcast gemacht hätten zu Echo, hätte ich das abgebrochen. Sag ich ganz ehrlich.
Kannst du jetzt für immer dankbar sein, was jetzt hättest du die Szene verpasst?
Ich hätte, wenn wir keinen Podcast gemacht hätten, Secret Invasion abgebrochen. Und die Liste wird nicht kürzer. Ich habe Miss Marvel nicht zu Ende geguckt. Da bin ich jetzt angekommen. Es juckt mich auch nicht mehr so. Es juckt mich einfach so krass nicht mehr. Ich hätte Moon Knight wahrscheinlich zu Ende geguckt, weil die vorletzte Folge war ganz nett. Das Ende war wieder scheiße. Ja. Aber generell, diese Serien sind einfach nicht so gut. Die Serien sind im Großteil nicht so gut.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist ja nicht, wie gut es jetzt ist oder nicht. Ich habe jetzt einen Punkt, wo ich mit ruhigem Gewissen auch Sachen aussparen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst hätte und dass es unbedingt notwendig gewesen wäre, dass ich gucken soll. Du wirst dich vielleicht erinnern, unser Kollege Luke von Nerd Factory hat als einen der Hauptprobleme des MCUs die fehlende Konnektivität ausgemacht. Ich verstehe, dass das ein Problem ist, aber ich bin fast schon froh, dass nicht alles mehr super connected miteinander ist, weil es ist einfach zu viel.
Ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist aber ab und zu, dass die den Kuchen haben wollen und ihn essen wollen. Und zwar, die machen Fässer auf, gehen aber nicht drauf ein. Ich meine, hängt nicht noch irgendwie so ein riesiger, super großer Godzilla-ähnlicher Roboter irgendwo rum wegen Eternals und da wird nicht mehr drauf eingegangen, weil der Film so scheiße ist und niemand
mag. Ich weiß nicht mal, was du meinst.
Hä?
Ach so, das am Ende
am Himmel erscheint. Nicht am Ende des Films?
Das meinst du, ne?
So ein Riesenviech? Ja, ja. Einfach auf der Erde?
In meinem Kopfkino kamen dann Rick und Morty und haben Get Swifty gesungen. Kennst du die Folge
wenigstens? Nee.
Da kommen riesige Alienköpfe und verlangen von den Menschen, dass sie tanzen und singen oder so und einen geilen Song vorstellen und dann verschwinden sie wieder. Also es ist eine Alien-Invasion. Und egal, irgendwann guckst du es mal. Irgendwann guckst du Rick und Morty. Es geht mir nicht in den Kopf, dass du noch nicht Rick und Morty
gesehen hast. Ich habe ein paar mehr gesehen jetzt, okay, will ich nur sagen. Okay. Aber die fehlende Konnektivität, die finde ich, ist gar nicht das Problem. Ich finde, das Problem ist, dass die Fließbandproduktion, dass die tatsächlich Sachen mit einer coolen Vision an der Hand abzuzählen sind. Ich finde, dass die hässlicher geworden sind, die Filme, richtig hässlich teilweise, also unfassbar hässlich.
Wollen wir das als Überleitung wieder zu
Fallout? Ja.
Ich habe keinen Bock mehr schlechte Vibes zu geben, meine Serie, die ich so feier. Weil, guck mal, Überleitung sieht geil aus. Sieht richtig geil aus. Ich habe mir von Conny verifizieren lassen, was sie vor Stagecraft gedreht haben und was nicht. Also man sieht es mittlerweile in dem einen oder anderen Behind-the-Scenes-Bild, deswegen ist es kein interner, den Conny jetzt komplett ausgeplaudert hat. Das Observatorium, das Griffith-Observatorium war Stagecraft. Ich dachte, es war Greenscreen, weil da, finde ich, sieht man es ein bisschen. Die Vault war viel Stagecraft. Das haben sie in New York in der Stagecraft gedreht, also vor The Volume, vor dieser LED-Leinwand, damit du diese große Tiefe hast, damit sie diese Gänge haben. Aber das funktioniert
auch, weil da spielst du eh viel mit Schatten, weißt du? Genau.
Das ist das, was der Erfinder Greg Fraser davon auch immer gesagt hat. Man muss es in den richtigen Lichtverhältnissen einsetzen. Wo es auch immer einsetzen ist, zum Beispiel, wenn sie im Helikopter sitzen und so, in diesen von der Brotherhood of Steel. Das ist auch nicht vor Greenscreen, das ist einfach vor The Volume gemacht, wenn sie da drin sitzen in der Kulisse und dann im Hintergrund halt alles fliegt. Das macht es einfach einfacher. So haben sie gearbeitet. Der Rest ist aber alles on location. Das meiste in New York, im Großraum New York, Brooklyn, Queens, New Jersey, Namibia. In Utah haben sie gedreht, diese Brotherhood of Steel Basis ist in Utah gedreht. Und ausgerechnet auf der Luftwaffenbasis, auf einem verlassenen Stützpunkt, den man im Zweiten Weltkrieg dafür genutzt hat, um zu üben, die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen.
Wow.
Ausgerechnet diese Militärbase ist es. Aber ich glaube, da ging es jetzt nicht um die Bedeutung, sondern tatsächlich einfach eine verlassene Militärbasis in der Wüste zu haben. Aber ja, das ist tatsächlich ausgerechnet die. Aber irgendwie passt es ja auch zu. Ich meine, das blitzt ja auch durch bei Fallout, ne? Diese Gesellschaftskritik. Wir haben vorhin schon drüber gestritten, ne? ob die Ideologien jetzt gegeneinander gestellt werden. Ich finde auch das spiegelt halt sehr schön die Spiele wieder. Du hast verschiedene Fraktionen, die alle gute und schlechte Gründe haben, dass sie tun, was sie tun. Und du siehst das dann immer wieder runtergemünzt auf die Figuren. Ganz besonders finde ich auch bei Maximus, auch wenn das der schwächste Handlungsstrang ist, da gebe ich dir recht. Aber so Momente wie, dass er überlegt, lässt er diesen Ritter jetzt sterben oder nicht? Das ist so eine typische Fallout-Spielentscheidung. Das ist so eine ganz typische Sidequest in einem Fallout-Game. Lässt du die Person jetzt sterben oder nicht? Wenn du sie sterben lässt, kriegst du eine Rüstung. Wenn du sie nicht sterben lässt, kannst du dich moralisch überlegen fühlen. Aber es kann auch sein, dass du am Ende dafür bestraft wirst, dass du das nicht gemacht hast. Also was willst du jetzt tun? So ist das Spiel, ne? Du hast alle Freiheiten. Und das finde ich so cool, dass diese unterschiedlichen Arten von Narrativen zusammenfinden in dieser Serie. Eine lineare und eine spielerisch freie.
Das stimmt wirklich. Und weil die halt so alle in ihren eigenen Welten quasi spielen, ist das schon fast ein Kulturschock, wenn diese Figuren aufeinandertreffen. Weil dann treffen halt unterschiedliche Genres aufeinander, die jeweils voneinander lernen müssen. Weißt du, es ist genauso schockierend, Lucy an der Oberfläche zu sehen, wie Maximus in einem Vault, weißt du? Und das finde ich cool, das finde ich richtig cool. Deswegen finde ich es geil, dass sie da auch die Zeit genommen haben, weißt du? Die Serie wirkt überhaupt nicht gerusht. Sehr viele von diesen modernen Serien wirken krass gerusht, so nach dem Motto, wir haben Ideen und das Ende ist da. Deswegen, ich wusste nicht mal, ob die Serie ausgelegt ist, auf mehrere Seasons.
Das wusste niemand.
Oder ein One-Off und am Ende kann man sagen, ist ganz klar auf mehrere Seasons angelegt, zumindest eine zweite. Das finde ich cool. Und das sind so all diese Sachen, die es sonst in letzter Zeit immer weniger gibt, wo man gesagt hat, ja, wir schauen mal. Und dann ist vorbei.
Und, so. Und die Idee einer zweiten Staffel finde ich aus drei Gründen besonders spannend. Das eine ist die Figurenkonstellation, was du gesagt hast. Also auch gerade Lucy und der Ghoul zusammen und Coop zusammen, die sind ein Traumduo. Das ist ja wirklich, in dem Moment switchen auch so ein bisschen diese The Good, The Bad und The Ugly Rollen, weil der Ghoul ist ja die ganze Zeit The Bad, aber es gibt halt Momente, da ist er eigentlich The Ugly und es gibt wieder Momente, da ist er irgendwie The Good.
Ja.
Ne? Also das switcht die ganze Zeit und die Konstellation der beiden ist ja so ein bisschen, so eine Buddy-Movie-Geschichte ergibt sich bei denen. Und dass die zusammen quasi in die Ferne ziehen, ist halt, mit dem Hund auch noch, genial. Ja, will ich einfach mehr sehen von. Und bei Maximus, der ja wirklich der langweiligste Charakter ist und ein bisschen aussieht wie ein verkappter Cousin von Denzel Washington, ist das mal aufgefallen? Gerade in den Close-Ups?
Der wirklich? Finde ich gar nicht.
Guck mal auf seine Lippen, jetzt mal ohne Witze. Ich habe es auf Twitter auch gesehen, dass Leute Vergleichsbilder gemacht haben. Der sieht mehr aus wie der Sohn von Denzel Washington als der Sohn von Denzel Washington, also John Washington aus Tenet.
Ich google ihn gerade noch mal.
Der hat so Momente, gerade wenn sich Wut hinter seinen Augen aufstaut. Dann ist er Denzel Washington kurz vor einer einer Wutrede, einem Monolog.
Ich finde, er hat mehr gemeinsam mit hier, wie heißt der Typ? Jonathan Majors, so ein bisschen.
Ja, an vielen Stellen. Da bin ich bei dir. Ich habe auch gedacht am Anfang, das ist ein Jonathan Majors auf Wish bestellt, also ohne die Muskeln.
So ja, ich dachte schon, den werden die jetzt casten bei Marvel, um den jetzt also, zu ersetzen.
Das würde funktionieren, ganz ehrlich.
Schickt den ein bisschen ins Fitnessstudio, obwohl er ein Soldat ist.
Er ist aber schon, also das klingt jetzt so abfällig von mir, aber er hat schon mehr Muskeln, als man denkt. Aber Jonathan Majors ist halt jemand, der passt nicht mehr gerade durch die Tür durch.
Mhm.
So. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Figurenkonstellation ist spannend, das ist Grund 1. Grund 2 ist, die Mystery-Sachen sind ja noch nicht alle aufgelöst. Also ich muss ja jetzt wissen, ey, was ist mit Coopers Frau und Tochter? Ich dachte, die sind einfach tot. Ich bin einfach die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie tot sind. Und am Ende, Staffelfinale wird revealed, ja, wo sind die denn jetzt? Das ist sein Ziel seiner Suche. Und da wir wissen, dass ja einfrieren ein Ding ist, könnte es sein, dass die da rumlaufen. Oder was auch immer. Also die Mystery tatsächlich. Oder was ist Hanks Mission eigentlich? Warum geht er nach New Vegas? Und das nehme ich jetzt als Überleitung für meinen dritten Grund. Fucking New Vegas. Fallout New Vegas ist eh das geilste Fallout-Spiel. Zumindest spielerisch. Definitiv das Beste. Und New Vegas, ich meine, das ist ja noch mal alles, was du gesagt hast, nämlich 50er Jahre Las Vegas, retrofuturistisch, von Robotern regiert und sowas. Das ist richtig spannend, das ist richtig cool. Aber wenn sie da hingehen und das spielt, ich glaube, 30 Jahre nach Fallout New Vegas oder so, irgendwas in dem Dreh, dann müssen die sich ja doch auf ein Ende festlegen. Die müssen sich ja auf einmal festlegen oder zumindest andeuten, in welche Richtung sich die Handlung von New Vegas entwickelt hat, weil das ist ja die Grundvoraussetzung für das, was jetzt gerade dort passiert.
Voll.
Also das ist tatsächlich sehr spannend für mich und musikalisch auch in den Spielen wieder sehr cool, weil dann noch mal andere Sachen dazukommen, vor allem von Frank Sinatra, wenn ich es noch richtig weiß. Nee, ich habe richtig Bock.
Fly me to the moon.
Ich glaube, das war drin.
Kann ich mir auch vorstellen, passt ja auch krass.
Ja, total. Also gerade Frank Sinatra, ist ja so, es gab auf jeden Fall auch Äquivalente zu Frank Sinatra in New Vegas oder Momente, die daran erinnern, weil das wissen ja, ist in Deutschland ist es jetzt nicht so bekannt, aber in Amerika weiß jeder, Frank Sinatra hatte halt Verbindungen zur Mafia. Da war nicht nur der größte musikalische Star dieses Landes.
Er hatte Verbindungen zu allem. Er hatte Verbindungen in die Politik.
Ja.
Er war ja auch ein großer Freund von Ronald Reagan, dabei war er selber eher Demokrat, aber damals war das ja noch nicht alles so krass zersplittert wie heute. Und er war tief drin in den Mafia-Geschäften. Also er hatte nicht Verbindungen zu der Mafia. Er war auch ein Schützling von denen.
Ja,
und also
Schützling.
Also das war dieses Gentleman-mäßige Gangstertum. So, wird ja auch so ein bisschen in Filmen wie Goodfellas sowas angedeutet mit Jazz-Sängern, weißt du?
Selbst in Godfather wird diese Art von Verbindung ja schon angedeutet.
Voll.
Also,
die Mafia hatte immer die Finger auch drin in der Entertainment-Industrie, so, das ist ja gang und gäbe.
Ja, und das macht New Vegas so spannend. Das ist richtig cool. Und in den Spielen war es halt so, dass die NCR, die New Republican, die neue Republik von Kalifornien, dass die eigentlich über Nevada geherrscht haben. Die wurden aber, ich glaube, egal welches Ende du hast, seien es für die, sieht es so aus, als würden sie Nevada nicht halten können. Und ich finde, die Serie deutet das auch an, weil dieser Bleifarmer und sein Sohn haben die Rüstung der New Republic an. Das sind diese mit diesen roten Visieren, diese Helme, die so cool aussehen, die Ledermäntel dazu. Erinnerst du dich, als sie im Sand nach Metall gesucht haben und nach Hause kommen und da The Bad, also The Ghoul, auf sie wartet? Mhm. Die Rüstung, die sie da anhaben, ist von der New Republic. Und das zeigt ja auch, dadurch, dass die in der eigentlichen Basis diese Rüstung nicht mehr haben, dass die New Republic eben nicht dort ist, wo sie mal war. Das sind jetzt nur noch Raider. Das sind Leute, die in Vault reingehen und andere massakrieren.
Voll. Voll.
Deswegen, ich finde die überhaupt nicht ideologisch hochgehoben, so wie du gesagt hast. Im Gegenteil, die sind auch auf ihre Art und Weise verblendet. Und selbst bei den Vault-Bewohnern hat man es ja gesehen, gerade die Mutanten, die ja so shady und komisch sind.
Yeah.
Ich meine, wie bestrafen sie, indem sie freilassen? Das ist so Fallout eigentlich.
Absolut.
Herrlich. Ich hab's geliebt. Ich möchte mehr davon. Und Maximus ist jetzt auch spannender. Jetzt, wo er der Held der Brotherhood of Steel ist, ist er eine spannendere Figur als vorher.
Auch, dass das so ein religiöser Kult ist, der sich entwickelt hat.
Ja.
Das ist mega spannend. Das erinnert mich an sowas wie Leftovers. So ein dramatisches Ereignis geschieht und dadurch entwickeln sich auch neue Religionen, weißt du? Was Sinn ergibt. Weil mit großen Tragödien und wirklich weltverändernden Ereignissen bilden sich auch neue Dogmatismen. Ich finde das mega spannend.
Ja, das macht das ist überhaupt für mich das Spannende an Postapokalypse. Wie gehen Menschen damit um? Es ist nie die Bedrohung. Es ist nicht die Radioaktivität oder die Zombies und anderen.
Ja, deswegen liebe ich ja The Walking Dead so krass. Der Plot ist mir häufig voll scheißegal, aber für mich ist es eine der Serien mit den besten Figurenentwicklungen überhaupt. Weil wenn du schaust, wo sie anfangen und wo sie enden, das sind nicht die gleichen. Rick Grimes ist irgendwann eine Figur, die in jeder anderen Serie der Bad Guy wäre. Mhm. Weißt du, wo du die Straßenseite wechseln willst, wenn du den siehst, weil der schießt und stellt dann Fragen und dann guckst du in der ersten Season an und sagst, we don't kill the living. Und später, puff, I lied. Also es ist, ja, und das finde ich mega spannend, weil du musst halt auch irgendwann Produkt deiner Umwelt sein. Sonst gerade in diesen Welten, in diesen Dystopien stirbst du. Es ist fressen oder gefressen werden. Und das ist halt, wie krass kannst du an deiner Menschlichkeit festhalten, wie viel compromise du, um moralisch zu sein. Das ist, was du davor gesagt hast. Lass ich jetzt den Ritter sterben oder nicht? Mhm. Und wenn ich schon da draußen bin in dieser Dystopie, bin ich nicht sicherer mit so einem Max-Suit und geht's nicht auch ein bisschen um mein Überleben? Du siehst ja ganz genau, wie es Maximus ergeht, wenn er den mal kurz stehen lässt und zusammengeprügelt wird von irgendwelchen Leuten, die ihn halb totschlagen. Mhm. Übrigens, auch dort, dieser Mix aus Brachialgewalt, aber dass die dort auch den Humor nicht zu kurz bringen, wenn er den einen grapscht und ihm einfach den Kopf eindrückt, als wenn das eine Frucht wäre. Und dabei wollte der das nicht mal. Also es war so nach dem Motto, er lernt ja noch mit diesem Anzug umzugehen. Das fand ich mega geil.
Ich wüsste, dass es genau dein Ding ist. Ich würde gerne mehr davon sehen. Ich bin hooked as fuck. Wir werden noch mal drüber reden, wenn wir mit Conny reden. Also noch mal ein Teaser. Wir werden irgendwann eine Sonderfolge machen. Einfach über, wie ist es in Hollywood zu arbeiten. Oder eben nicht in Hollywood, das ist ja Ostküste, was ihr hauptsächlich dreht. Wobei, West Side Story, war das auch in Ostküste gedreht? Bin mir gerade nicht sicher. Und Hateful Eight hat sie irgendwie 6 Monate oder so im mittleren Westen. Jeden Wyoming. Tag musste sie Wyoming. Ja, sie musste da irgendwie jeden Mittag raus zum Filmen von Panoramashots. Und es ging halt nur mittags, während die Sonne draußen war, zu einem ganz kleinen Zeitfenster. Deswegen haben die ewig lange für Hateful Eight gedreht. Krass. Das weiß man halt nicht. Und sie hat ein paar sehr schöne, ich kenne schon ein paar, als ich das letzte Mal in München war, haben wir uns getroffen. Ich kenne ein paar sehr schöne Stories von ihr und Quentin Tarantino. Und sie kann uns den Hauptunterschied sagen, wie es ist, mit Spielberg zu drehen und wie es mit Tarantino ist zu drehen. Da hat sie eine sehr schöne Zusammenfassung dafür, was die zwei Menschen unterscheidet am Set. Das sei hingestellt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Wenn es euch gefallen hat bis hierhin und auch sonst alles gefallen hat, vielleicht auch noch was kommen wird, dann liked uns einfach. Das würde uns auch sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es einfach. Ich habe mir jetzt fürs Schlusswort was anderes überlegt. Statt dass das ich oder du das sagen, würde ich gerne noch mal das Zitat vom Anfang aufgreifen, das War never changes aus Fallout. Und ich lasse es einfach Ron Perlman sagen.
War never changes.